Willkommen nochmal alle zusammen. Willkommen. Schön, dass ihr es geschafft habt, an einem Sonntagmorgen hier zu kommen. Ich hoffe, die Sehnsucht und der Druck ist groß genug, denn ohne Sehnsucht und ohne einen bestimmten existenziellen Druck bringt ein Satsang nichts. Weil in der Tradition, in der ich im Satsang zur Verfügung stehe, geht es nicht um Belehrungen, weil ihr seid schon so weit gereist und habt schon so viel gelernt und gelesen und gehört. Hier geht es wirklich um existenzielles, einfaches nach Hause kommen wollen. Auf der Herfahrt heute Morgen habe ich eine Anzeige gesehen, die darauf hinweist, in welchem Zustand die meisten Menschen eigentlich leben. Da stand ganz groß, riesige Anzeige: Was soll ich wollen? Die Leute, und es ist ganz, ganz gut, sich selbst dabei als die Leute zu sehen. Wir wissen auch gar nicht, was wir wollen. Und das wird auch schamlos ausgenutzt von allen möglichen Institutionen, ökonomischen, spirituellen, geistigen. Ja, ich bin hier. Ist jemand auch da?
Hörst du noch ein bisschen lauter machen?
Ja, ein bisschen lauter.
Es werden also Bedürfnisse geweckt, die dann in irgendeiner Form benutzt und ausgenutzt werden. Ich hatte vielleicht was mich betrifft, das Riesenglück, einen Meister in Indien zu treffen, dem ich absolut vertraute und in diesem Vertrauen. Und es war auch sprichwörtlich jedes Wort, was er mir gesagt hat, war das Vertrauen gerichtet. Und meine Sehnsucht hat sich erfüllt. Die Sehnsucht, nach Hause zu kommen, die Sehnsucht, Frieden zu finden, die Sehnsucht, Wahrheit, Freiheit, unser eigentliches Leben zu treffen. Ich möchte nicht allzu viele Theorien hier unterbreiten. Mir geht es wirklich darum, dass ihr ein Gefühl, ein Gespür, ein Geschmack, eine Erfahrung davon bekommt. Jetzt, in diesem Moment, wo wir hier uns versammeln und hier zusammensitzen und ihr hört meine Stimme, jetzt ist ein stilles, fließendes, wissendes, ruhiges, fließendes, friedliches, nicht worthaftes. Deine Augen können es nicht erkennen, deine Ohren können es nicht hören, aber es ist existent. Und wir schaffen es immer wieder, dieses Seiende, lebendige, echte, wahre, friedliche, lebensspendende zu überspringen. Wenn nicht sogar mit Füßen drauf rumzutreten und nach ihm uns zu verzehren. Suche das Wortlose. Ich benutze Worte, um auf dieses Wortlose in deinem Herzen hinzuweisen. Wie es so schön heißt, Worte sind auch nur ein Dorn im Fleisch der Wahrheit. Und macht bitte aus diesem Konstrukt Wahrheit nicht irgendein außerirdisches oder ein siebtes, achtes, neuntes Chakra draus. Es ist unser ureigenstes Wesen. Ureigenstes Wesen heißt, sogar noch vor dem, was du als Ich wahrnimmst, ist es existent. Noch vor dem, was wir als Ich bin, dieses Gefühl von Ich Binheit, selbst das kann bezeugt gesehen werden. Von wem? oder von was? Es ist eine ständige, wissende, klare, wahre Präsenz, egal in welchem Zustand du dich befindest. Das, meine lieben Freunde, ist unsere Heimat. Nicht, weil ich es sage oder weil es Buddha gesagt hat oder Osho oder mein letzter Meister Papaji. Es hilft nicht, wenn du es nur so annimmst. Mach eine Erfahrung daraus. Jeden Moment. Es braucht die Kraft und den Willen eines Kriegers. Eines Kriegers, der zu seinem Herzen, zu seiner Wahrheit gelangen möchte. Nicht nur am Wochenende. Nicht nur ab und zu. Das wird nicht helfen. Ohne dich abzuplagen, ohne dich zu bestrafen, immer wieder nach Hause kommen, heißt, ha, da ist eine Präsenz in mir. Wo? Wer nimmt sie wahr? Ich bin hier. Ich bin da. Die Eintrittskarte zu dieser Präsenz heißt, ich bin. Und es ist ein Gefühl. Ihr habt alle von diesem Meister Ramana Maharshi gehört, zumindest die meisten, die hier sind. Er war der Meister meines Meisters und seine berühmt gewordene Frage war, wer bin ich? Ich sage euch von vornherein, diese Frage funktioniert nur, wenn du dich nicht bemühst, sie zu beantworten. Hör sie einfach nur, wer bin ich, aber bemühe dein Verstand nicht, eine Antwort darauf zu finden, denn alle Identitäten gibst du dir selber. Die Namenskundgebung, diese Taufe machst du ständig für dich selbst. Du bist der Priester, du bist das Taufbecken und du bist das Baby. Und da passiert nichts. Das ist eine existenzielle Frage zu spüren. Ah, das ist eine Präsenz. Ich bin, was ist das? Was ist das? Und ab und zu passiert es und meist dann, wenn einem wirklich der Hintern brennt, deswegen sind wir alle so wunderbar auf dieser Ebene des materiellen Daseins aufgehoben, mit vielen Situationen und viel Leid oft, ohne Schmerz, ohne Druck passiert auch nichts. Ich glaube, nur ein existenziell suchender, leidender, schmerzlich ersehnter Zustand von Frieden wird diesen Frieden herbeiführen. Nicht nur so ein Wochenendinteresse. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, wie ihr alle wisst. Der Planet ächzt und krächzt. Wir haben diesen Kindergarten hier schon ein paar tausend Jahre aufrechterhalten. Uns verloren, uns gesucht, wieder gefunden, wieder verloren, Religionen, Systeme, Philosophien, alles Mögliche kreiert. Es ist wirklich Zeit. Macht aus der Erfahrung von Nirvana, Freiheit, Erleuchtung, Erwachen, keine außerirdische Erfahrung. Macht eine täglich spürbare, atembare, trinkbare, essbare, lebbare Erfahrung. Was mich persönlich unterstützt und was ich sehr, sehr schätze, sind diese zwei Flügel, die wir haben. Ein Flügel, sage ich nur, mein Körper, denn ohne diesen Körper würden wir gar nicht mal hier sitzen und über das Körperlose, über das Ich-Lose sprechen können. Daher achte ich meinen Körper, ich achte all das, was da ist, die gesamte Existenz. Essen, schlafen, singen, das, was dir Spaß macht, deine Freude, dein Herz, deine Emotionen. Und der gleichzeitig andere Aspekt ist der Genießer, der das alles erlebt, den immer dabei zu haben. Versuche ihm nicht aus dem Weg zu gehen, ihn nicht durch Drogen zu betäuben, durch Konzepte, durch Philosophien. Und wenn du einmal nur runtergerochen hast, wirst du dir nie mehr entwischen können. Du wirst dich dabei immer beobachten, wenn du gerade wieder etwas tust, was dir nicht gut tut, was anderen nicht gut tut, was der Welt nicht gut tut und deiner Suche nach dir selbst erst recht nicht. Und die Abstände werden immer kürzer mit der Zeit. Es erfordert zunächst mal ein bisschen Konzentration, Hingabe, Willen und die Abstände, wo man sich völlig verliert. Und erst nach Wochen drauf, mein Gott, was habe ich da wieder gesagt und gemacht? Die werden kürzer, es werden Tage, es werden Stunden. Und irgendwann stellst du fest, das gute deutsche alte Mantra zu Hause, es ist am besten. Und du kannst, du willst dein Zuhause nicht mehr verlieren, nicht mehr loslassen. Und plötzlich macht alles Sinn. Ohne Mühe. Mein Meister Papaji hat immer gesagt, wenn du deinen Körper vernachlässigst, deine Emotionen vernachlässigst, so tust als ob, wird sich das rächen. Es gibt viele sogenannte Gurus und Meister, die davon berichten, dass man dieses oder jenes transzendieren soll. Ich sage mal nicht, was man transzendiert. Ihr wisst alle genau, was ihr transzendieren müsst. Ihr habt schon so oft gehört. Das bisschen verbotene körperliche Liebe zu dem ihr fähig seid, das sollte auch noch transzendieren. Das bisschen Freude empfinden durch den unschuldigen Hauptkontakt mit dem Körper, das sollte alles transzendiert werden, damit es eine höhere Ebene der Glückserfahrung kommt. Hört nicht mehr auf diesen Unfug. Wir haben uns genug bestraft. Lass deinen Körper zufrieden. Er weiß viel, viel besser, was ihm gut tut, als du selbst. Ernähre ihn, pflege ihn, wasch ihn, kenne ihn. Lass ihn sich umarmen. Lass ihn zufrieden. Er ist weiser als du. Transzendiere den Transzendierer. Den Ewigen. Hör nicht mehr auf ihn. Werde unschuldig wie ein nicht wissendes Kind. Das, was Jesus gesagt hat, ist nichts anderes als die Rückkehr zu dem Kindprinzip. Das, was nie erwachsen wird, weil es nie verändert wird. Weil es sich nie verändert. Göttliche Wahrheit, das Seinsprinzip, ist immer das Gleiche. Das, was dir jetzt als Seinsprinzip hier begegnet, spürt ihm doch einfach mal kurz nach, jetzt. Spürt man dieses Sein. Hier ist ein Sein, ein. Durch den Körper verbunden muss es einatmen und ausatmen, sonst kann es nicht bewusst erfahren werden. Der Körper also manifestiert momentan dieses Seinsprinzip in diesem speziellen Körper, den du hast. Ein völlig unpersönlich vonstattengehendes Seinsprinzip hat mit dir eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und darin liegt das gesamte menschliche Drama begraben. Wir nehmen es persönlich. Leben drückt sich lediglich durch uns aus. Gott sucht sich jede mögliche Möglichkeit aus, sich zu manifestieren in der Mannigfaltigkeit, in Blumen, in Mineralien, in Planeten, in Menschen, in Tieren, in Pflanzen, inklusive dir. Und Freiheit heißt dieses göttliche Prinzip, das einzig lebendige, wahre, nicht persönliche Prinzip zu sehen. Und etwas entspannt sich. Und du hast nur noch die Gewissheit, mein Gott, ich habe das alles so persönlich genommen. Selbst meine Suche, meine Freiheit, meine Liebe, mein Leben, es gibt nicht mein Leben. Es gibt Leben und nach dir wird dieses Leben weiterhin existieren. Ob du es glaubst oder nicht, es gibt Leben. Und Nirvana, Freiheit und die Liebe, von der Jesus spricht, ist nichts anderes, als sich diesem Leben das dich sowieso lebt, hingeben. Es drückt sich momentan in deinem Körper auf deine Weise aus. Lass es in Ruhe sich so ausdrücken. Mein Meister pflegte zu sagen, wenn ich ein Eis essen möchte, dann schere ich mich den Teufel drum, ob das heute passt oder nicht. Ich gebe meinem Körper ein Eis. Der war Diabetiker und die Ärzte haben es ihm strengstens verboten. Er hat so viel Zucker gegessen. Ich habe selten Menschen gesehen, die so viel Zucker verzehrt haben. Einmal hat er mich nachmittags besucht, pflegte in Indien immer noch meine griechische Siesta zu halten. Nachdem ich erkannt habe, dass das ganze Arbeiten an sich sowieso keinen Sinn hat. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe genug an mir gearbeitet, glaub mir. Deswegen möchte ich niemanden davon abhalten. Ich könnte nichts dafür oder dagegen tun. Es gibt keinen direkten Weg dahin, das ist schon mal klar. Anyway, ich habe mich hingelegt zu meiner Siesta und plötzlich klingelt unsere Haushälterin, sie hat die Tür aufgemacht und plötzlich war Papaji da mit dem Fahrer, großer indischer Meister, 85 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Er besuchte mich und er fragte, ob ich Lust hätte, mit dem kleinen Ride zu machen. Let's go. Ich dachte, okay, ich habe mir noch die Augen gewischt. Go, go, komm, komm, fast. Dann sind wir ins Auto gestiegen und ich wusste überhaupt nicht, wo es lang geht. Er hat dem Fahrer nur gesagt, we go to the crocodile farm. Daran kann ich mich noch gut erinnern, weil in Lucknow gab es draußen einen Park mit so kleinen Krokodilen, die wir züchten. Nicht wir, andere Menschen züchteten, um sie wieder auszuwildern, weil die so überfischt waren. Und da hat er sich am liebsten aufgehalten. Da saßen wir auf der Bank und haben den Krokodilen beim Wachsen zugesehen. Es waren so kleine Babys, im Nachbarbecken waren sie schon etwas größer. Und er hat die Welt mal mit dem Krokodil verglichen, Papaji. Er hat immer gesagt, sobald du nicht aufpasst, bist du in dem Maul vom Krokodil. And she will eat you. Means, be here. Sei hier. Sei hier. Runtergerutscht. Ausgegangen. Solange es keine Spitze gibt, so. Ist eigentlich egal, wo ich stehen bleibe. Ich fange immer wieder irgendwo an. Das auf jeden Fall hat er damals, als wir auf der Bank saßen, nach Limca gefragt. Und einige von euch, die waren vielleicht schon mal in Indien und die wissen, dass Limca ein zitronenhaltiges Getränk ist mit wahnsinnig viel Zucker. Da ist Coca-Cola richtig schweizerisches Kurwasser dagegen. Richtig schön schwingend. Und dann haben wir eine Limca nach der anderen getrunken. Ich dachte schon, jetzt muss ich meinen armen Meister in seinem Zuckerkoma nach Hause schleppen. Auf dem Nachhauseweg habe ich gefragt, Papaji, it was not bad for your body, this much sugar. And no, there was this feeling, I want this Limca and I don't interfere, I take it. And then when I don't interfere, everything is good. If I interfere, everything is bad. Nimm das nicht als Lizenz zum Töten jetzt. Das sind alles kleine Hinweise. Kleine Hinweise. Weisheit ist immer am Werk. Und ihr müsst auch nicht eine sogenannte unterscheidende Instanz aufbauen, welche Stimme die richtige ist, welche die falsche ist, weil diese unterscheidende Instanz ist todsicher auch nur eine von vielen, die spielt nur gerade die Weise. Legt alle Stimmen ab, hört auf keine Stimme, vergisst das Worthafte des gesamten Lebens. In jedem Moment. Ständig brabbeln irgendwelche Worte. Aber für diesen Zustand gibt es ganz viele Worte im Sanskrit. Die Veden sprechen von dem Zustand vor dem Wort. Das ist der Para-Zustand. Und danach, wenn die Worthaftigkeit unseres Wesens langsam kommt, dann leuchten die Lampen des Verstands, die ganz weit leuchten. Und dann ist so eine Art von Scheinpräsenz da. Das Ego, das Ich, diese Persönlichkeit ist voll erleuchtet, ist voll beleuchtet und sie sucht und sie tut und sie kämpft, sie gewinnt, sie verliert. Bis wir irgendwann durch die Gnade von vielen Fehlschlägen, ich sage Gnade von vielen Fehlschlägen, werden wir dazu ermutigt, die gesamte Worthaftigkeit, die gesamte Erfahrbarkeit liebevoll ad acta zu legen. Und wenn du es schaffst, diesen Vorgang bewusst zu machen, das heißt wissentlich, mit dem Gefühl, ich kann da eh nichts sagen. Ich kann nichts machen, ich habe es probiert. Diesen Zustand nennt man Hingabe. Alles andere ist nur so tun als ob. Momentan ist es ja sehr Mode, sehr modern geworden, sich hinzugeben. Man hofft, so eine Hingabe mit einer Zielvorgabe. Ich gebe mich hin, um. Nee, das ist keine Hingabe. Oder diese introspektive Professionalität, die so viele Menschen an den Tag legen. Das sind introspektiv und reflektiv und meditativ. Und werden zu Devotis ihrer eigenen Befindlichkeit. Der Kreis schließt immer sich selbst. Die Schlange beißt sich immer selbst. Alles hinlegen heißt, inklusive dem Beobachter, dem Meditierer, dem Tuer, anstrengungslos, mühelos, der allernächste Zustand, diese Erfahrung für mich repräsentiert im Körper, ist tatsächlich das, was wir Atem nennen. Jetzt in diesem Moment spürst du, dass da, egal was du denkst und was du hörst, was ich sage, dass ich ein unschuldiges Einatmen, Ausatmen passiert. Völlig unschuldig. Und ohne dieses unschuldige Ein- und Ausatmen würdest du nicht mal hier sitzen, du würdest schon längst umgekippt sein. Du wirst, das ist also so nah an der Existenz, dieses Atmen. Das meine ich, dass wir alles, was existenziell und essentiell und wichtig ist, überspringen. Das kriegen wir gar nicht mehr mit. Weil wir so schnell geworden sind, so viel suchen, so viel brauchen. Deswegen halten sich viele auf den Hund. Man könnte ab und zu in seine unschuldigen Augen gucken und die eigene Unschuld spüren. Den eigenen Hund in sich. Der immer in sich zentriert ist. Glücklich ist der. Der isst und trinkt, wenn hinter da ist. Macht seine Notdurft, wenn hinter da ist. Geht spazieren. Dieses Überkultivierte, an dem wir alle so leiden. Oder ein Baby. Habt ihr schon mal in die Augen eines Babys geguckt? Diese urteilslose Präsenz eines Babys. Es hat einfach nur diese zwei Fenster, die gehen auf. Und du spürst, dass es gut tut, nicht beurteilt zu werden, nicht verurteilt zu werden. Es guckt dich an. Ein Sünder wird genauso liebevoll angeguckt wie ein Heiliger. Alle Konzepte und Theorien, die wir uns aufgestellt haben, erlischen und erlöschen und verschwinden. Jeden Moment, in dem du lediglich nur bewusst ein- und ausatmest. Nachher, dieser Satzgang ist ganz schnell vorbei. Wenn du durch diesen Raum gehst und wenn du nach außen gehst, lass uns jetzt einen kleinen Vertrag miteinander schließen oder ein kleines Abkommen. Beobachte du dich mal, wie lange schaffst du es, bei deinem Atmen zu bleiben, wenn du rausgehst nachher? Oder wie schnell wirst du deinen Atem nur benutzen, um mit der von ihm gegebenen Energie deine Vorhaben zu realisieren? Wir nutzen alle göttliche Energie und Kraft, um unsere Vorhaben zu realisieren. Und früher oder später kehren wir wieder zu dieser Quelle, zu dieser Lebendigkeit und realen Kraft und Essenz zurück. Und nach Hause kommen, erwachen, Erleuchtung heißt nichts anderes, als sich dieser Tatsache bewusst zu sein. Während du einatmest, weißt du, ich atme ein. Während du sprichst, hörst du, dass kein Wort gesprochen wird. Während du lebst, weißt du, ich habe noch nie gelebt. Während du stirbst, weißt du, ich bin noch nie gestorben. Hört sich unheimlich mystisch und hochtrabend an, fängt aber in jedem Atemzug an, lerne dich hier immer mehr häuslich einzurichten. Wir haben wirklich nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr. Als immer diese Stille unter den Worten lauernde, wartende, unschuldige, hoch, brisant, wissend, kreativ, kreierende Energie, das sind wir. Wir sind Potenzialität. Aus uns entsteht das gesamte Universum, aus dieser Stille, aus dieser Präsenz entsteht alles. Plötzlich versteht man intuitiv, was es heißt. In mir existiert die Welt. Nicht ich bin in der Welt, sondern die Welt ist in mir. Ich bin das, was die ganze Welt umarmt. Ohne dieses Ich Bin wird es auch keine Planeten geben. Wird es kein Leben geben. Aus Ich Bin kommt sogar Tod und Leben. All diese Dualitäten kommen aus diesem Gefühl von Ich Bin. Lasst euch immer mehr auf dieses Gefühl ein. Und ihr werdet feststellen, es hat auch einen hohen Wert auch in dem sogenannten psychotherapeutischen Bereich. Wenn du dich nervös, unsicher, emotional, wie heißt es so auf Neuhochdeutsch, ungesentert fühlst. Out of orbit. Du verbringst eh 99% deiner Zeit damit, out of orbit zu sein. Aber zum Glück sieht es ja keiner. Spür einfach, aha, nimm es einfach nur wahr, versuch nicht ins Orbit zurückzukehren, um Gottes Willen. Es gibt kein Orbit, du bist es. Es sind nur Gedanken, die kommen. Sei dir einfach nur dieses Gedankens bewusst und sofort ist Zentrierung, sofort ist liebevolles Ah, da bist du wieder. Da bist du wieder. Mach daraus deinen Geliebten. Das ist das, was die Sufis als Geliebte nennen. Ist immer da. Ist immer da. Ist dir immer treu ergeben. Ist immer da. Im Guten wie im Schlechten, sogenannten Schlechten und sogenannten Guten. Und mir persönlich ist es wichtig, dass jeder Einzelne von uns diese Erfahrung macht. Bitte mach nicht eine Belehrung daraus. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Mach eine lebendige Erfahrung daraus. Und mir für meinen ganzen emotionalen, menschlichen, körperlichen Zustand hilft es zum Beispiel sehr, zu singen, zu tanzen, dieses Leben zu genießen. Alles, was gelebt werden möchte, leben zu lassen. Als eine Seite dieses Flügels und die andere Seite des Flügels ist das Jnana. Wenn das eine Bhakti ist, dann ist die andere Seite Jnana. Und beide Flügel gehören zusammen. Das heißt, wenn du dich wirklich hingeben kannst, an das, was du bist letztendlich, nicht an deine imaginäre Gottheit, dann weißt du auch, es gab nie ein Ego, es gab nie ein Ich, das ich überwinden muss. Der Überwinder des Ichs ist das Ego selbst, das ich selbst versuche zu überwinden. Es ist ein Kampf, den niemand jemals gewonnen hat. Aber es ist ein Kampf, den einige Menschen immer wieder losgelassen haben. Und aus diesem Strudel der Selbsterkenntnis, der Zwanghaftigkeit des Selbsterkenntnis herauskommen, durch Hingabe, durch mein Beloved, hier, spür den, mach eine persönliche Beziehung daraus. Denn wir erleben, weil wir Körper haben, alles zunächst in Beziehungsformen. Dieses ganze theoretische Zeugs von dem advaitischen, philosophischen Background von da ist niemand, da ist nur Leere, da ist... Okay, wenn ihr möchtet, tut's. Wenn es jemandem gefällt, tut's. Ich selber bin der festen Überzeugung, dass solange du einen Körper hast, ist es wichtig, dich um seine Emotionen, seine Wünsche, seine Bedürfnisse ernsthaft zu kümmern. Das heißt, kämpfe nicht gegen deinen Körper, kämpfe nicht gegen deine Emotionen, umarme alles. Werde erst ein Freund von dir selbst, deines Körpers, deiner Gefühle, deiner Sehnsüchte. Werde ein Freund sodass du den inneren, seelischen nie dich im Stich lassenden Freund finden kannst. Und mach eine ständige Erfahrung daraus. In jedem Moment. This beloved is always here. Nearer than your breath. Selbst wenn du dir des Atems nur bewusst bist, bringt dich der Atem in einen Strudel von Tiefe, die endlos ist. Was du mal warst, ist schon die Jahrtausende alt. Hat nie wirklich existiert. Hat eine kurze Haltbarkeit bekommen in dieser Manifestation, 70, 80, 90 Jahre. Doch ein Gefühl von Identität gibt dir dieses Ich nicht. Sei mal ehrlich, du weißt, ich bin die und die, ich bin der und die. Gibt dir das wirklich ein Gefühl von Identität? Genügt dir das? Wenn dir das genügt, ist es fein. Zum Satsang kommen meist Leute, denen das nicht genügt. Die gespürt haben, Moment mal, ich bin weitaus mehr als nur dieser Körper, diese Identität, die mir sowieso meine Freunde, meine Partner, meine Gesellschaft, meine Konzepte gegeben haben. Denn als du geboren wurdest, hattest du keine Identität. Und wenn du gehen wirst, wirst du auch identitätslos gehen. Dass wir also, das, was wir also im innersten Wesen sind, hat niemals eine Identität gehabt. Wir brauchen keine Identität. Sucht also nicht unnötig nach einer. Du bist das, was allen Identität gibt. Du bist das, was immer still und präsent ist. Und macht diese Erfahrung in jedem Moment. Und wenn du das für 10 Minuten vergessen hast, dann kehrt wieder liebevoll zurück. Ach, hier. Ach, jetzt schon. Ja. Das ist die einzige Art von Arbeit an sich. Benutze deine Hilfsmittel, wenn du welche hast. Und ich glaube, Meditation ist eines der besten Hilfsmittel, die es gibt. Und ich stelle dir ab und zu ein bisschen Zeit, viel braucht man da gar nicht. Und dann wirst du feststellen, beim Zähneputzen bist du in Meditation. Während du dich verlierst, bist du in der tiefsten Meditation. Während du dich findest, bist du in der tiefsten Meditation. Während du Auto fährst, während du einparkst, alles. Und du wirst so viel Spaß haben, dass du endlich bei dir bist. Du bist zu Sinnen gekommen. Du bist wieder bei Sinnen. Ein erlebbarer, nicht ein Konstrukt, ein theoretischer Zustand von nach Hause kommen. Macht eine Erfahrung daraus, spürt es in jeder Zelle des Körpers. Alles andere hilft nichts. Zerebrales Erwachen hilft niemandem. Zerebral ist jeder schon total erleuchtet. Ihr wisst alle schon so viel. So nutzt bitte den restlichen Zeitraum hier, um Fragen zu stellen. Wenn du das ernst nimmst für dich, versuch dir da, wo es für dich nötig ist, in dem Moment Unterstützung zu holen. In meiner Tradition, wo ich herkomme, ist das ein Gang und Gäbe. Papaji hat nie jemanden weggeschickt, ohne ihn ein Lied singen zu lassen. Aber ich lasse euch nicht singen. Keine Ahnung.
Du hast eben gesagt, höre nicht auf andere Ebenen.
Ja.
Dann hast du die Geschichte von Papaji erzählt.
Ja.
Mit dem Limka. Aber er hat auch etwas gemerkt.
Ja. Er hat das Zweite. Was ich meine ist, und was er, ich kann nicht für ihn sprechen, ich kann nur für mich sprechen, es besteht keine Distanz zwischen der Handlung und zwischen dem Verlangen. Es ist so ähnlich, wie wenn du aufs Klo gehen musst. Du überlegst nicht, soll ich jetzt der Stimme zuhören, die aufs Klo möchte, oder der Stimme, die lieber nicht hingehen möchte. Du gehst einfach und kommst wieder. So spontan, so natürlich ist das, was du machst. keine Getrenntheit, keine spontane Entscheidung, sich für die eine oder andere Stimme zu entscheiden. Die ist spontan als die spontanste Entscheidung. Er hat also nicht irgendeine Stimme zugehört oder hat keine andere Stimme nicht gehört. Wir verwenden Konstrukte, weißt du, das sind Theorien. Aber in Wirklichkeit passieren alle Handlungen von selbst. Darauf zielt es eigentlich hinaus, dass es keinen Handelnden gibt. Es gab also keinen Papaji, der sich entschieden hat, jetzt bringe ich die Limka, weil meine Ärzte dagegen sind. Und nee, es ist ganz spontan, er wollte, hat es gemacht, fertig. Das habe ich gemeint. Ja. Ah, grüß dich. Ich glaube ja.
Ich habe das seit 2 Jahren halt angefangen.
Ja.
Ich komme wahrscheinlich von einem anderen Zettel. Das ist vielleicht der Medizin. Ich wollte fragen, ob das ist ein.
Worauf das hinweist?
Ja.
Was? Die Frage ist. Ja. Die Frage ist, er sagt, dass er seit 2 Jahren unter Angstzuständen leidet und was er machen kann, damit es weggeht. Auch mit Depressionen, die kommen und gehen, vermischt. Sag mir deinen Namen nochmal. Ich habe anfangs auch was anderes gesagt, dass ohne ein großen Druck, ohne ein großes Leiden Erlösung keinen Sinn macht und auch nicht kommt. Ich habe das Gefühl, jeder bekommt in seinem momentanen Lebensabschnitt genau das, was er braucht. Der innere Geliebte, der lässt das Feuer im Kochtopf so lange brennen, bis einfach ein Aufgeben kommt. In deinem speziellen Fall ist es deine Art und Weise, zu deinem inneren Frieden zu kommen, über den Unfrieden, über den Wahnsinn, Stress, über Depression, über Angstzustände. Das heißt, da ist ein großes Feuer am Lodern, großer Druck, großer seelischer Druck. Und man braucht ihn gar nicht analysieren, warum er da ist, wie wäre es, wenn er nicht da ist. Er ist einfach da. Und er ist nicht schlecht, er ist nicht gut, er ist einfach da. In meiner persönlichen Wahrnehmung ist jeglicher psychischer Druck, jegliche psychische Belastung, und dann ist es schon mehr als eine Belastung, ein Schreien nach sich selbst, ein Versuch, sich selbst zufrieden zu fühlen. Selbst der Schrei nach Friede, ich will Friede, ist auch ein Schrei, eine Verzweiflung. Für mich ist es eigentlich etwas, was du nicht unbedingt bekämpfen brauchst. Nimm deine Medizin, wenn du Medizin nimmst, damit du funktionieren kannst, ab und zu, wenn es zu stark ist. Aber bleib so wach, wie es dir möglich ist dabei und beobachte dieses lodernde Feuer. Da ist etwas, was dir keine Ruhe gibt. Du möchtest irgendetwas, du möchtest irgendwo hin. Etwas macht keinen Sinn. Und dieses Feuer ist ein Schrei nach dir selbst. Das hier ist kein Kinderspiel, weißt du, das ist eine Konsequenz dessen. Was passiert, wenn du, während du Angst hast, dir einfach nur bewusst bleibst, da ist Angst. Ich wette, wenn du es schaffst, wenn diese Ängste kommen, sie also schon beim Kommen zu sehen, zu beobachten, dass du eine andere Instanz in dir bekräftigst und aufbaust damit, die nie Angst kennengelernt hat, die nie Angst haben kann. Eine gesunde, innerste Instanz, die jeder Mensch ist in seiner wahren Identität, die kann nie krank werden. Das heißt, probier einfach, wenn die Angst kommt, sie nicht zu bekämpfen, weil das macht sie nur stärker. Alles, was man bekämpfen möchte, ist so, wie wenn du denen Blumen entgegenbringst. Sag, ja, meine liebe Angst, ich weiß, du bist schrecklich, nimm erstmal die Blumen und lass mich in Ruhe. Sieh sie an als das, was sie ist. Oder ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Wozu das Ganze? Wozu dieses blöde Leben? Und du hast ja auch recht, wozu dieses blöde Leben? Wozu? Hat überhaupt keinen Sinn. Wir kommen und gehen wieder. Bauen auf, Sandburgen und müssen eh wieder gehen. Irgendwas in dir weiß um die Sinnlosigkeit des Ganzen. von einem normalen Standpunkt aus betrachtet, ist es völlig sinnlos, das Ganze hier. Absolut sinnlos. Wenn man sich mit der Sinnlosigkeit arrangiert hat, wenn man das akzeptiert hat, dann kommt plötzlich eine wahnsinnige Freude auf, weil du weißt, es geht um nichts, es ist nur ein Spiel hier. Ich habe immer gesagt, es geht um was. Nein, es geht um nichts. Es ist tatsächlich ein Spiel. Und es kann mir nie was passieren, denn ich bin da. Wenn also die Ängste kommen, wenn die Angst kommt, versuche die beim Kommen schon zu sehen. Alles, was du sehen kannst, kannst du nicht sein, denn du siehst es, also ist eine getrennte Identität da. Jegliche Form von Angst wird sich früher oder später als kleiner Pudel erweisen, der sich gnädig vor deine Füße hinlegt und von dir gestreichelt werden möchte. Wenn du aber die Ängste anguckst und dann auch noch Vergrößerungsglas nimmst und die untersuchst und analysierst, dann werden es Monster, Monster, Riesenmonster. Ohne sie zu analysieren, sieh einfach, ah, da kommt das gute, alte, bekannte Gefühl. Ah, der gute, alte, Vertraute kommt vorbei. Durch dieses Sehen nimmst du praktisch die ganze Kraft für das, was dir den Boden oder den Füßen wegzieht, weg. Du nimmst dem die Kraft weg. Denn du kommst ins Spiel. Wenn wir nicht da sind, können alle unbewussten Anteile, und die müssen nicht mal deine sein, sondern wir leben alle in einer Suppe von unbewussten Anteilen. Wir leben oft die Schmerzen anderer Menschen mit. Den Schmerz von anderen Menschen erleben wir oft als eigenen. Die Träume und unerfüllten Sehnsüchte anderer verwechseln wir mit unseren eigenen, denn wir leben alle in dem gleichen, wie ein Radioempfänger. Du hörst hier was? Ah, ja. Oh, da ist Schmerz, dein Schmerz. Oh, mein Schmerz. Es muss nicht mal dein eigener Schmerz sein. Man kann schon vom Glück reden, wenn man seine eigene Trauer überhaupt spürt. Es gibt selten Menschen, die ihre eigene Trauer spüren. Das heißt, halte dich an dem Einatmen und Ausatmen. Während die Angst kommt, spür, aha, es gibt eine tiefer zugrunde liegende Realität, eine Identität, die noch tiefer ist als alles, was du erfährst, an Ängsten und an Negativen und Positiven. Wenn du also Kontakt hast mit dieser zugrunde liegenden Kraft, dann hast du wirklich die Urkraft des gesamten Universums in der Hand. Nicht nur Ängste kommen, sondern ganze Planeten kommen und gehen, kommen, werden zu Staub, kommen und gehen, Leben und Tod kommt und geht, und du bleibst. Das gibt dir eine neue Art von Identität, eine tiefer zugrunde liegende Identität. Diese äußere Identität auf dieser Zwiebelschale, die tut weh, die hat Ängste, die hat Probleme, die hat Depressionen. Aber durch den beobachteten Atem kannst du tiefer blicken. Du kannst den Sturm sehen, der oben an den Wellen passiert, aber unten am Meeresgrund ist immer Stille. Da spielen die Krebse mit sich Bangen und Verstecken. Oben tobt es. Versuch das. Ja, klar, das meinte ich auch eingangs. Jeder Ausflug wird zum Horror-Trip, bis man einfach nicht mehr rausgeht aus der Meditation. Zu Hause ist es am besten. In dir ist immer Ruhe, in dir ist immer Stille. Aber es ist langweilig, ne? Das hält man kaum aus. Da passiert nichts, keine Ängste, nichts. Das muss man auch erstmal aushalten. Keine Verzweiflung, nichts. Denn wenn du die Sehnsucht nach dem Schmerz loslässt, willst du auch die Sehnsucht nach der Freiheit und nach dem Schmerz los. Da ist nichts mehr. Da ist nichts. Das sind alles nur Träume. Und der ewige glückliche Zustand ist auch ein weiterer Traum. Du bist kein Zustand. Man muss bereit sein, alles loszulassen, auch das sogenannte Glück. Dann wird auch das Unglück verschwinden. Das sind alles Zustände. Und loslassen heißt einfach nur sehen, was. Es genügt einfach, das Falsche als falsch zu sehen. Du musst dann nicht mehr das Reale anbeten. und herausfinden, was ist real. Sieht einfach nur, was falsch ist. Das genügt. Was meine ich mit falsch? Das, was nicht auf Dauer sein kann. Gefühle kommen und gehen. Ne? Also, das kannst du schon mal abhaken. Körper kommen auch und gehen. Sei schnell, sieh. Dieses Ich deines Fünfjährigen ist das gleiche wie das des Zehnjährigen oder des 20 oder des 40, 50. Nee, das bekommt immer neue Identitäten. Aber das, was dem Ich zugrunde liegt, war nie ichhaftig gewesen. Warum hältst du dich nicht daran? Das wird dich bis zum letzten Atemzug begleiten. Und während du dieses Ich aushauchst, ist hier immer noch nichts passiert. Niemand ist jemals gestorben. Erst wenn man diese Erfahrung gemacht hat, kehrt wirklich tiefste Ruhe ein. Tiefste, Denn der größte Horror ist der Horror vor dem Vergehen, vor dem Tod. Wir wissen alle, dass wir vergänglich sind. Dieser Körper, dieses Wissen. Lass es doch vorher schon los. Stirb, bevor du stirbst. Was heißt das? Stirb, bevor du stirbst, heißt einfach, lass das, was vergänglich ist, vergangen sein. Lebe, freue dich. Erlebe, das ist der allerbeste Weg, um das Falsche als falsch zu sehen. Wenn du freudig lebst. Und wenn du darin einen Widerspruch siehst, ist nicht mein Problem. Du kannst nur dann leben, wenn du bereit bist, all diesen falschen Sachen gegenüber zu sterben. Ja.
Du hast gesagt, dass es gibt wenige Menschen,
ja,
die den eigenen Traum spüren können.
Ja. Kannst du mir ein paar Worte sagen, warum dich das interessiert? Ja. Sie fragt, warum es sein kann, und in jedem Fall ist es so, dass man oft die Trauer von anderen Menschen spürt.
Dass man die eigene Trauer nicht spürt.
Die eigene Trauer nicht spürt. Ja, auch. Nein, das habe ich richtig verstanden. Es gibt wenig Menschen, die eigene Trauer spüren. Ja, wir sind spezialisiert und hochsensibilisiert, herauszufinden, wie geht es dem anderen, was fühlt der andere. Ähnlich mit dem Witz treffen sich zwei Psychoanalytiker eines Morgens. Grüßt der eine den anderen. Hallo, dir geht's gut, wie geht's mir? Das ist der ganz normale alltägliche Zustand. Keiner ist bei sich, bei Sinnen. Der kann also nicht mal seine eigenen Gefühle, seine eigene Trauer, seine eigene Freude, sind so mit dem anderen beschäftigt. Wir sind richtig vernarrt in das andere. Als ob wir das eine, das Gegenteil vom anderen, nämlich uns, so in der Tasche haben, so kennen. Wir haben null Ahnung von dem, wer hier überhaupt da ist. Und kümmern uns um alles andere als um das, was ich bin. Und ohne das ist alles verloren. Das ist übrigens das, was deine Frage ist, genau die Frage, die Jesus beantwortet hat, mit der Antwort, das Himmelreich ist in dir. Wenn du jetzt auch keine direkte Brücke siehst, aber darauf zielt es nämlich, keiner sieht das Himmelreich in sich und untersucht alles andere draußen, analysiert die Linien und guckt, entdeckt Atome, entdeckt Gefühle, die andere haben, und lebt an sich sein Leben lang vorbei. Verschwendet das Leben, aber ist auch okay. Ist kein Problem. Ist nur wichtig, wenn du nicht nur eine Form sein möchtest, die kommt und geht, dein wahres Potenzial zu erleben als Mensch, hast du das Potenzial. In uns hat sich die Existenz einen großen Wunsch erfüllt, sich selbst zu erkennen, sich selbst zu sehen. Bewusstsein, das Bewusstsein. Welche Ekstase, welche Freude. Diese Augen, die sich selbst sehen können. Die Objekte sind nicht mehr das, was uns fasziniert, sondern das Subjekt, der Sehende, sieht sich selbst. Welche ekstatische Freude. Ich kann gar nicht genug darüber flirten. Es ist eine Liebesaffäre, die einmal beginnt und nie mehr aufhört. Alle anderen kommen, bleiben und hauen wieder ab. Diese Liebesaffäre mit dem Sehenden, Seienden hat nur einen Zustand, der ist ewig. Jenseits von Erfahrung, jenseits von Langeweile, jenseits von Inhalten, ist einfach da. Und ein Ausatmen ist da. Das ist es. Zelluläres Ausatmen. Jede Zelle deines Körpers ist ausgeatmet und entspannt. Übrigens kann man jede Frage auf tausenderlei Antworten beantworten. Ich bin ein Freund dessen, was hier ist. Ich liebe die Welt. Ich liebe auch das sogenannte, was ich vorhin als falsch bezeichnet habe. Ich habe ein tiefes Liebesverhältnis mit dem, was falsch ist. Falsch, was ist falsch? Mit falsch meine ich nur, versuch nicht deine Identität, deine Essenz an Sachen zu hängen, die sowieso nur für heute sind. Traurigkeit ist nur für euch, für jetzt. Nachher bist du schon wieder glücklich und die schöne Traurigkeit ist wieder futsch. Und danach kommt wieder Traurigkeit und das schöne Glück ist wieder futsch. Lass also diese Besucher kommen und ihre Botschaft abliefern und wieder gehen. Du kannst sicher davon ausgehen, der Nächste wartet schon an der Tür. Lerne den Hausherrn kennen. Verliebe dich in diesen inneren Freund, der immer da ist. Jetzt, wo wir drüber sprechen, immer noch still, präsent. Hat keine Attribute. Man nennt das, was wir gestern in diesem Bull-Mantra gehört haben, Akal Murat. Das heißt, sein Wesen ist Zeitlosigkeit. Und dieses Wesen sind wir. Nirvair heißt nie geboren und nie sterbend. Weil hier niemand ist, der geboren werden kann. Es sind Formen, die kommen und gehen und ein ständiges, neues, lebendiges Sein. Das Universum wird in jedem Moment neu aufgebaut und neu zerstört. Shiva tanzt unaufhörlich die ganze Zeit. Es ist nicht so übrigens, dass irgendwann die Auflösung des Universums kommt und Shiva fängt an, seinen letzten Nataraja zu tanzen, Lord of the Dance. Das ist jeden Moment der Fall. Das ist jeden Moment, gewährt sich das Universum und geht wieder zugrunde. Gewährt sich und geht wieder zurück. Yes. Da war jemand?
Du hast vorhin was gesagt, was ich auch zu vielen Menschen immer sage, die zu mir kommen. Ich mache Schlitzohrenzeremonien. Und das hat mich ein bisschen irritiert, dass du das auch sagst. Und ich habe da eine Frage dazu. Du hast so gemeint, erst hast du davon gesprochen, das Leben lebt sich sowieso, wenn ich das richtig verstanden habe. Und später hast du aber gesagt, wir haben keine Zeit mehr, wenn wir die Erde anschauen. Und das ist eine Botschaft, die mir sehr vertraut ist. So, ich habe auch das Gefühl, wenn ich da rausgucke, wir haben irgendwie echt keine Zeit mehr. Und andererseits frage ich mich, ja, wir haben wirklich keine Zeit mehr. Oder ist das nicht auch wieder nur ein Fake? Und ist das nicht nur kontraproduktiv zu dem, dass man sagt, nein, spannend?
Das habe ich nur so gesagt. In dem Moment hat es Sinn gemacht, jetzt macht es keinen Sinn.
Danke.
Ich danke dir. Ich liebe deine Ehrlichkeit. Guck mal, das ist doch an dich schon ein großes Absurdum hier. Ich spreche die ganze Zeit von der Sprachlosigkeit. Und was mich angeht, ich meine das auch, ich habe kein einziges Wort gesagt. Derjenige, der das gehört hat, hat alles verstanden, was es zu verstehen gibt. Und hat den Verstehenden auch hinter sich gelassen. Freiheit. Freiheit. Versuch das Sprach- und Worthafte in dir immer mehr zu vergessen und loszulassen. Die Welt besteht nicht aus Wort und Grund und Ursache und Wirkung. Du bist das, was allen Ursachen Wirkung gibt. Und du hast noch kein einziges Wort jemals gesprochen. Das ist unmöglich. Jetzt, wo wir miteinander sprechen, da tun wir es einfach nur stille präsent. Präsentes Gewahrsein. Ohne es anzuhimmeln, einfach nur wahrnehmen und sich darauf einlassen. Hier ist immer Stille, hier gibt es keinen Ärger. Das ist das Problem. Wir sind vernarrt in Erfahrung und wir sind vernarrt in Ärger. Und wir haben uns diesen ganzen Ärger selbst eingebrockt, weil wir zwar von Frieden sprechen, von Stille sprechen, aber wer ist schon wirklich still? Selbst die Stille versuchte zu benennen. Ah, jetzt bin ich still. Ah, ist das schön. Und schon ist alles vorbei. Sobald du sagst, ah, ist das schön, ist es schon tot. Boah, ist das schön. Der Bildzeitungsreporter hat alles wieder kaputt gemacht. Nichts gegen die Bildzeitung, falls wir. Da war jemand gewesen? Yes.
Du hattest vorher von deinen Lehrern gesprochen.
Ja? Yes.
Du hast ja mal auf Osho.
Ja.
Du hast ihn ja persönlich kennengelernt, oder?
Bitte?
Hast du Osho persönlich kennengelernt?
So persönlich ist es nur irgendwie geht, okay. Ja.
Von denen bin ich ausgegangen.
Ja.
Mich interessiert, hattest du ein spezielles Schlüsselerlebnis, was ich mich an ihn
erinnere? Ja. Ja.
Würde mich interessieren.
Ja, gerne. Ich kann gerne. Ich weiß nicht, ob meine persönlichen Schlüsselerlebnisse für jemand anderen von Bedeutung sind, aber weil du mich fragst, gerne, ich teile das gerne mit, ich habe keine Geheimnisse, ich habe eine große Sehnsucht gehabt nach Wahrheit, Freiheit, ich wusste aber nicht, was es ist, damals dachte ich, das hätte irgendwas mit einer Lebensauffassung zu tun und dagegen zu sein, war sehr wichtig, ich war gegen alles, was wofür alle anderen waren, dachte ich, aber da war ich natürlich auch wieder für etwas und habe diese Seelenheile in den gesucht und es kamen verschiedene Gurus vorbei, die mich nachts besucht haben mit Träumen, mit Intuitionen, mit ich habe eine ganz intensive Phase gehabt zwischen meinem 15. und 19. Lebensjahr, wo ich intensiv geforscht habe, innerlich. Ich habe meine Pubertät damit verschwendet, viel zu suchen, innerlich. Und wie gesagt, ich hatte einige Meister, die mich auch nachts besucht haben. Sehr intensiv. Und ich bin auf der Suche nach einem dieser Meister nach Indien gefahren. Ich war 21 oder 22 nach Indien. Und meine griechische Mama, die hat gesagt, nein, um Gottes Willen, mach das nicht. Sie spürte wahrscheinlich, dass das nicht gut war für mich. Nehme ich an. Und ich bin in Indien nach einigen Monaten herumwandern bei Osho gelandet. Ich habe versucht, alles zu tun, was in meiner Macht stand, ihn zu vermeiden, weil damals dachte ich, das ist nur so eine orange gekleidete Pyjama-Party, jeder umarmt jeden. Jeder geht mit jedem ins Bett und es wird meditiert, auch der Teufel kommt raus und erlebt und gemacht. Und ich dachte, das ist nicht mein Ding. Mein Ding war etwas Ernsthaftes, etwas Dauerhaftes. Nicht nur dieses schnöde, gute Zeit haben, gute Zeit, zelebrieren. Was nützt denn diesen ganzen Mist überhaupt zelebrieren? Da gibt es auch nichts zu zelebrieren. So eine einzige stinkende Soße und alle tun so, als ob es was zu zelebrieren gibt. Und ich wollte meine Nase tief in diese stinkende Soße erstmal hineintauchen. Und das habe ich zur Genüge getan, bis ich nichts mehr riechen konnte. Und bei Osho, als ich da ankam, war ich so weit, dass ich was Positives zulassen wollte in meinem Leben. Ich dachte, vielleicht gibt es doch was Gutes hier. Schauen wir mal. Und ich hatte tatsächlich, als ich ihn sah und er mir zum ersten Mal so körperlich nah war, weil das war damals noch möglich, man konnte mit ihm sitzen und mit ihm auch sprechen, spürte ich eine Art von. Jetzt verwende ich wirklich ein Absurdum, eine abwesende Präsenz. Ich kann es nicht anders nennen. Präsenz und gleichzeitig eine völlige Abwesenheit. Da ist niemand. Ich war ganz erschrocken. Ich dachte, er wäre jemand. Aber da ist niemand. Ich habe in seine Augen geguckt, so ganz tief. Ich konnte tief in die Augen gucken damals. Jetzt habe ich es verloren. Damals konnte ich ganz tief durch die Augen gucken und ich sah denjenigen, der sah. Jetzt sehe ich überall nur das eine. Jetzt habe ich diesen Trick verloren. Und diese abwesende Präsenz hat mich so fasziniert. Ich war so wie hypnotisiert vor ihm gesessen und er hat nur Witze gemacht mit mir. Er hat mich gefragt, so, finally you come, I have been waiting. Ich habe das so gehört, der hat auf mich gewartet. Kann ja nicht sein. Und ich habe ihn so ungläubig angeguckt und er sagte, yes, yes, I have been waiting for you. How long you want to stay? Dann habe ich ihm gesagt, well, I think forever. Dann hat er so richtig breit gegrinst und gesagt, I think this will do. Ich glaube, das genügt. Damit kommen wir gut hin. Dann hat er mir auf die Schulter geklopft und hat mich später, als ich im Ashram da arbeitete, ich arbeitete als Guard, denn als Wächter gab es einen ganz wichtigen Job, nämlich rumsitzen und nichts tun. Immer nur einfach gucken, wer reinkommt und wer rausgeht. Und das war für mich so, dass ich meinen eigenen Wächter gefunden habe. Das war wirklich ein Schlüsselerlebnis. Eines Nachts in der Nachtschicht, ich habe nur Nachtschichten gemacht, das war nämlich am ruhigsten. Meine Nachtschicht fing immer um 12 an und die ging bis morgens um 8, 9. Wenn es anfing, busy zu werden, war ich schon wieder auf dem Hauseweg. Eines Nachts, so irgendwann Morgengrauen, hatte ich das Gefühl, dass jemand da ist, der über mich wacht. Ich habe mich so identifiziert damit, weil das war schon ein wichtiger Posten. Du gehst raus, du kommst rein, du gehst raus. Und irgendwas identifiziert sich mit dieser Aktion des präsenten Wachseins, sodass es auch dann ganz leicht ist, wenn du es wirklich voll integriert hast, diese Identifikation, kann es jederzeit kippen. Und bei mir ist es irgendwann gekippt. Ich konnte dann auch kein Guard mehr sein. Ich war ein Problem für den Ashram geworden, als handlungsunfähiger Wächter. Die haben nämlich festgestellt, dass ich dann irgendwann alle reingelassen habe. Mein besten Weg konnte ich nicht mehr unterscheiden, wer jetzt rein darf und wer nicht. Und es gab klare Anweisungen, zum Beispiel durften Kinder nicht rein, weil sie die Meditierenden beim Meditieren störten. Und das habe ich nicht verstanden. Also ich war kein guter Wächter, ich habe alle Kinder mal heimlich eingelassen. Die haben auch alle den Mund gehalten, die haben nie gesagt, dass uns dieser Wächter reingelassen hat. Aber irgendwann haben sie spitz gekriegt und dann habe ich meinen Job verloren. Dann wurde ich in das Gartendepartment verlegt. Und das war auch ein weiteres schönes Schlusserlebnis, denn da habe ich nachts, als ich die Blumen bewachte, habe ich festgestellt, dass das, was ich bin, das gleiche ich bin, ist wie das der Blume. Und dachte, das kannst du niemandem erklären. Und habe meinen Mund gehalten. Weil ich habe das so einigen Freunden so erzählt, aber die waren mir interessiert, hey, wie war das gestern? Die Party war doch echt super. Das war die Partyzeit. Puna war eine spirituelle Partyzeit. Ich war damals auf keinen einzigen gewesen. Später konnte ich dann auf Partys gehen, aber damals war ich nicht so interessiert. Weil ich suchte ja nach was. Und das letzte Schlüsselerlebnis, was ich hatte, war nach Osho in den 90er Jahren. Als Osho starb, hatte ich das Gefühl, meine Reise war noch nicht am Ende. Da ist noch irgendwas nicht abgeschlossen. Und ich als fest im Leben stehender Grieche hatte das Gefühl, ja, solange es irgendwas noch zu bezweifeln gibt, im Verstand, werde ich es bezweifeln. Ich möchte absolute Klarheit, nicht eine Art von Hypothese oder Konstrukt. Wenn es irgendwas zu bezweifeln gibt, werde ich es bezweifeln, bis es keinen Zweifel mehr geben kann. Und hatte mir so eine Art von innerem Eid gegeben, dass ich immer erreichbar sein werde. Ich weiß nicht, was das für ein Versprechen war. Deswegen sehen mich viele auch so als Kumpel und das liebe ich auch sehr. Ich bin Kumpel, ich bin jemand wie du, ich bin du. Ich bin dein eigenes Selbst sogar mehr als dir lieb ist oder dir bewusst ist. Es gibt nichts anderes mehr für mich und als ich meinen anderen Meister traf, Papaji, der lebte genau in dem gleichen Geist von Hiersein, Präsenz, macht keine außerirdische Erfahrung aus Gott. Du bist Gott, ohne dich ist Gott handlungsunfähig. Er ist nicht existent ohne dich. Du bist es. Er hat mir dann den Rest gegeben. Einfach durch Vertrauen. Ich habe ihm geglaubt. Ich habe nur gesagt, du bist das wahre Abraham. Du bist das, was du immer gesucht hast. Die Suche sucht sich selbst. Das, was du findest, ist das, was du schon immer gefunden hattest. Deine Suche war dir im Weg. Deine Suche war dir im Weg. Du hast so viel investiert in deine Suche, dass du völlig vergessen hast, dass du am Ausgangspunkt schon immer gewesen bist. Du hast ihn nie verändert. Du hast ihn nie verlassen. Dafür kann eine Suche schon ganz gut sein. Um zu erkennen, ach mein Gott, ich habe ein paar Tage lang gelacht und dann konnte ich wieder essen und schlafen und alles. Ja. Ja.
Wie verhält sich das mit dem freien Willen? Ich bin immer so, dass ich denke, man ist geführt und andererseits denke ich aber auch, ich habe meinen freien Willen, ich kann wählen, gehe ich jetzt hierher oder gehe ich jetzt zu einem anderen Platz an?
Aber natürlich.
Ja.
Ich finde, benutze deinen freien Willen. Geh immer zu einem anderen Satz an. Gehst du auch immer zum anderen Satz an, bis du nur noch im Satzang bist. Solange du das Gefühl hast, einen freien Willen zu haben, lebe ihn, untersuche ihn. Versuch dir nicht einzureden oder von irgendeinem Satzanglehrer zu sagen, es gibt keinen freien Willen, alles ist gemacht, es gibt kein Tun, das hilft doch niemandem. Hilft es irgendwie? Mir hat es nicht geholfen. Wenn mir jemand sagt, es gibt keinen Handelnden, das ist so ein theoretisches Konstrukt. Erlebe erst den Handelnden, erlebe ihn in all seinen Unmöglichkeiten, Glück und Frieden zu erschaffen und irgendwann lernst du, ach, Hingabe, ich gebe mich dem hin, was nichts tut, was da ist, was präsent ist. Das ist das eigentlich. Und dann sind auch diese Fragen nach freiem Willen oder nicht freiem Willen aufgeklärt. Denn freier Wille und Handeln, da ist identisch. Solange du glaubst, eine bestimmte Identität zu sein, wird auch ein Freiwille, das Gefühl eines freien Willens da sein. Man kann nicht die Sonne von ihrem Licht trennen. Man kann nicht sagen, hey Sonne, lass mal dein Licht weg. Du bist reines Licht. Wenn die Sonne weg ist, auch das Licht weg. So verhält es sich mit dir und deinem freien Willen. Wenn du weg bist, ist auch der freie Wille weg. Wenn du da bist, ist freier Wille da. Du musst dich jetzt nicht abschaffen. Das meine ich nicht. Sondern siehe, wer in dir immer da ist und ein- und ausatmet. Siehe die wahnsinnig befreiende Unschuld dieses Atems, dieser Ich-Bin-Heit. Babaji hat mir nur gesagt, spüre von morgens bis abends nur eins. Ich bin. Nicht als Wort. Ich, I-C-H-B-I-N oder I-M. Dieses Gefühl. Ein gelebtes. Ah, ich bin. Beim freien Willen bin ich. Beim nicht freien Willen bin ich auch. Also es ist sofort als eine äußere Schale der Zwiebel enttarnt. Freie Wille, nicht freie Wille. Who cares? Darunter wird ja immer noch existiert. Wie ist es denn damit? Es ist eine tiefere, realere, existenziellere Ebene. Derjenige, der sich darum schert, ob es einen freien Willen gibt oder nicht, ist dem Tod geweiht. Und das, was immer da ist und präsent ist, ist das tatsächlich, was Jesus gesagt hat, was ewiges Leben ist. Immer da, immer präsent. Immer mühelos. Macht ein Gespür der Erfahrung daraus. Nachher nach diesem Satz an. Ihr müsst mir ein Zeichen übrigens geben, wenn es zu viel. Ich kann Tage, Jahre lang so weitermachen. Nur nachher, wenn du rausgehst, versuch mal, dieses Gefühl von ich bin zu halten. Wir schmeißen es weg, als ob es ein unnützes Begleitmomentum ist. Ja, das muss sein. Dass ich da bin, das muss sein. Und darin liegt das gesamte Missverständnis. Darin liegt unser Heil. Ich bin traurig, ich bin glücklich, ich bin krank, ich bin gesund. Wir haben immer ein Objekt, in das wir uns verlieben und vergessen immer den, der es hat. Wer ist der Besitzer dieses Körpers? Wer ist hier? Da hört aber alles Zustandhafte auf. Das ist das Problem. Und ich behaupte, wir sind alle verknallt darin, dass wir irgendwas immer erleben müssen. Deswegen erlebt so viel wie möglich, bis ihr die Schnauze voll habt. Und das ist der ganze Sinnprinzip dieses Lebens. In uns tobt sich die Existenz im Spiel des Bewusstseins aus. Wir erleben Zustände. Eine Pflanze erlebt keine Zustände. Der Wind kommt und die geht nach links und die geht nach rechts. In uns erlebt das Universum Zustände. Glück, Freude, Selbstmord, wer bin ich? Ein total ekstatisches, bewusstes, präsente Hiersein. Die Existenz ist einfach nur Liebe, Wahrheit, Wahrheit und Einfachheit. Die Existenz ist Liebe, Wahrheit, Wahrheit und Einfachheit. Kein Drama. Ja.
Jetzt im Leben muss ich mich doch entscheiden, also ich sage nur so loslassen, oder? Und dann sein. Aber der Alltag fordert ja ein, zu handeln oder Entscheidungen zu treffen. Ja, entscheide ich jetzt um meinen Willen.
Hast du mir zugehört? Ich habe gesagt, das, was du im Alltag hast, ist für mich Gott in Aktion. Entscheide. Guck dir alles an, du hast A, B, C, D als Auswahl. Entscheide das, was du zu entscheiden hast. Fertig. Mach nicht ein, das hat keinen spirituellen Wert. Das ist so, wie wenn du sagst, soll ich jetzt zweilagiges oder dreilagiges Klopapier verwenden? Ich könnte jetzt sagen, zweilagig ist gut, bei einlagig gibt es schon Hautkontakt. Substanzen, die man vermeiden möchte, dreilagig ist besser. Das ist auf der gleichen Ebene. Es ist wirklich okay, sich aufgrund des von Existenz geliehenen intelligenten Statuses, das du hast, den du hast, zu entscheiden. Auch ganz klar, was möchte ich nicht. Da ist wirklich nichts dagegen zu sagen. Heißt nicht, dass du dich dabei betrügst. Im Gegenteil. Während du dich entscheidest, spüre, ich bin. Lass Handlungen passieren, ohne dich immer einzumischen. Mache ich das jetzt in der göttlichen Harmonie? Lasse ich jetzt den Nichthandelnden handeln? Es gibt keinen drinnen. Die einzige Möglichkeit heißt wirklich, dir immer bewusst zu bleiben. Egal was du machst, ich bin hier. Ich bin hier. Du transzendierst damit nämlich alle Fragen von Entscheidung, freie Wille, nicht freie Wille. Das ist ein direkter Schnitt mitten ins Herz, in die Existenz hinein. Ich bin, ich bin, ich bin. Das ist eine tiefere existenzielle Ebene, die du sofort in dir eröffnest. Und dieses Ich Bin wird irgendwann, früher oder später, wenn du das wirklich machst, wenn du wirklich dein Herz hereingibst, so groß werden, dass da kommt eine Situation, du entscheidest dich und hast nicht mal das Gefühl, das passiert spontan. Na klar, wirst du die Handelnde sein, das ist wunderbar. Und wenn man dich fragt, wer hat es denn getan, das war doch klar, das musste doch so sein. Dann wirst du wirklich spüren, ach, die Handlungen passieren tatsächlich durch mich hindurch. Aber lade erstmal dieses große, seiende Prinzip in dir so sehr ein, dass es dich komplett immer mehr nimmt. Das ist wirklich Sadhana. Das ist wirklich Arbeit an sich. Wenn es ein Sadhana gibt, dann ist es das. Lade den Elefanten in deine kleine Hütte ein. Und dann schau mal, was aus deiner Hütte passiert. Solange, bitte, entscheidet, habt Vorzüge, Abneigung, egal was, ihr müsst nicht Gott nachmachen. Ist das jetzt gottgerecht oder nicht? Das ist der möchte gern, alles Gutmachende. Yes. Nee, da war hinten jemand gewesen. Ist weg, ja.
Warum machen wir es uns so schwer, wenn es das so einfach ist?
Weil es sich schwer machen, der Weg der Existenz ist, danach die Leichtigkeit mit Freude erfahren zu können. Wenn man es sich nicht schwer macht, gibt es nachher auch keine Leichtigkeit. Wir können ja alle in diesem Babyzustand ja bleiben. Ne? Wir werden einfach nur größer, die Beine werden länger, die Arme werden länger und dann heiraten wir, machen neue Babys und alles ist super schön. Das macht ja keinen Spaß, weil da ohne Leid und ohne Schmerz ist ja das Leidlose und Schmerzlose nicht erfahrbar. Ich glaube zutiefst an den tieferen Sinn des menschlichen Leids. Ja, ja, der ist super. Die Existenz macht alles korrekt und alles richtig. In Abhängigkeit dessen, was du tatsächlich möchtest, wird alles passieren. Wenn du dir langsam auf die Schliche kommst, dass Leid nicht an und für sich existiert, sondern dass wir, die Kreierer, die Schöpfer, allen Leid sind, für uns und für alles, was um uns herum existiert. Ohne jetzt dieses deutsche Urgefühl von Schuld, ich bin schuld, ich bin schuld. Man traut sich in einem Satz dann kaum noch die Wahrheit zu sagen, und ich spüre sofort, da kommt das deutsche Gefühl von Schuld. Niemand ist schuld. Alle machen alles verkehrt. Insofern macht euch da keinen Ärger. Die Eskimos beim Fischen machen alles verkehrt. Die Griechen machen sowieso alles verkehrt. Ich habe alte Ebenen, die haben seit Jahrhunderten keine Wäsche mehr gewaschen. Da türmen sich die Wäscheberge himmelhoch. Die Inder machen alles verkehrt. Buddha hat sowieso alles verkehrt gemacht. Seinen schönen Palast hinter sich gelassen und hat gefastet. Und mein Gott. Und Jesus sowieso, den haben sie noch ans Kreuz genagelt, auch noch. Also ihr könnt hier nicht alles richtig machen, es ist niemand schuld. Sieht einfach nur, wer ist hier immer präsent in mir? Ich bin, ist der Schlüssel, ist die Divine Entrance Card. Ich bin. Du kannst dir nicht immer aus dem Weg gehen. Du kannst die besten Drogen benutzen, deine bewusstseinserweiternden, heimlichen Spiele machen. Irgendwann wirst du zu dem zurückkehren, was du immer in Einfachheit bist. Unschuldiges Kind. Immer in der Hand der Existenz. Liebevoll gehalten. Sie wird dich genauso liebevoll wieder zu sich nehmen, wie sie dich liebevoll hereingebracht hat. Benutze deinen Alltag als dein Ashram. Der Alltag ist das Einzige, der Alltag ist das Einzige, was es wert ist, zu erleben. Diese besonderen Wochenenden, die könnt ihr ruhig vergessen. Der Alltag ist es. Der Alltag ist das eigentliche Sadhana. Dein normaler Alltag, deine normalen Gedanken. Womit wachst du auf? Welche Gedanken himmelst du immer am liebsten an? Während du die Zähne putzt? Während du mit deinem Partner diskutierst? Bist du liebevoll, freudvoll? Kreierst du Freude für dich? Du kannst Leid oder Freude für dich kreieren. Du bist der Schöpfer. This is the ultimate truth. Wir sind Schöpfer. Yes.
Was mich interessiert, ihr habt ja auch eine Tochter. Und wie kann man jetzt ein Kind in dem Sinne begleiten? Und wie man fühlt es?
Nee, mach's nicht so kompliziert. Es gibt so Wachstumsphasen in Kindern und ich sehe, dass unsere Tochter zum Beispiel, die ist jetzt gerade 12, die Themen, die sie mit 2 Jahren hatte, sind nicht mehr die gleichen, die sie mit 4 hatte, mit 6 hatte, mit 8. Das Kind entwickelt sich. Es ist, man sagt immer, ein kleiner Buddha steckt in jedem Kind, aber gleichzeitig ist auch ein kleiner Unwissender, auch, der mit dem Kind in die Welt gesetzt wird. Denn wenn sich dieser Buddha nicht bewusst selbst erlebt und erfährt, kann er nie tatsächlich zu dieser Unschuld und zu diesem göttlichen Prinzip zurückfinden. Das ist das A und O dessen, was wir hier als Leben bezeichnen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dem Kind auch Schranken zu setzen, ganz klare Sachen zu definieren. Als jeder unserer Tochter 3 oder 4 war, ich weiß nicht mehr wie alt, war es für sie unheimlich wichtig, Grenzen auszutesten. Da hat immer so das Messer in der Hand gehalten, immer so ein bisschen gefuchtelt, weil die wusste, da reagiert Papa oder Mama immer so ein bisschen nervös. Hat dann immer so die Fingernägel damit gereinigt und hat immer dann gewartet, dass Papa oder Mama sagt, nein, das tut man nicht. Ich habe es ab und zu gesagt, ab und zu nicht gesagt. Meist habe ich nichts gesagt, das hat dann meine Frau übernommen, Santja. Aber ich habe mich von Anfang an sehr mit der Erziehung unserer Tochter auch beschäftigt. Weil nicht als Konzept, einfach im Zusammensein. Liebevoll Zusammensein war für mich die ganze Erziehung eigentlich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, sie passt so schön auf mich auf. Weil speziell die ersten Jahre, wo sie so in diesem Baby-Zustand war, weil es war alles so unschuldig, natürlich ist Pipi, Kaka, Essen, Pampers, das ist so wie mit meinem Meister zusammen zu sein. Und später habe ich gelernt, dass es für mich wichtig ist, als Vater auch dem Fluss ein linkes und rechtes Ufer zu geben, sonst wird es ein Sumpf. Das ist wichtig, also hier, gemäß der Entwicklung des Kindes auch seine Rolle als liebende Mutter und Vater zu übernehmen. Und mach dir keinen Ärger draus oder keinen Stress draus, dass du zu streng oder... Du kannst dich eh nicht ändern, ist okay. Lieber zu streng als zu blöd. Weil manche, was ich zu blöd meine, ist, viele Eltern haben ein Konzept, ich darf nicht streng sein, das finde ich blöd. Die sind nicht sie selbst und die Kinder kriegen das eh raus. Die tut es nur so. Die kriegen das alles mit. Sei du selbst mit dem Kind. Sei wachsam, sei ehrlich, verbiete, wenn du es verbieten möchtest. Denn manche sagen, sollten dem Kind zuliebe verboten werden, wie zum Beispiel nicht auf dem achten Stock zu springen und solche Kleinigkeiten. Es gibt vieles. Ja, ganz, ganz normal, ganz. Und niemand ist hier perfekt, es gibt keine perfekte Mama, keinen perfekten Papa und es ist kein perfektes Kind. Wenn wir das endlich mal verstanden haben, haben wir wirklich sehr, sehr viel Positives geschafft. Huh? It's time to go? Ah. Soll ich gehen, was? 5 Minuten. Ah, okay. In 5 Minuten, I go? Ich brauche klare Anweisung. 5 Minuten, you go? Yes, I go. Yes. Ihr habt noch 5 Minuten. Yes.
Ich war mal vor 2,5 Jahren auf der Stadtwand von dir. Das war so ein kleines Yoga-Zentrum in meinem Haus.
Ja.
Und das war das erste Mal, dass ich so eine kleine Veranstaltung hier gesehen habe. Und ich hatte den Eindruck, es steht ja nicht anders, so das regelmäßig macht.
Ja.
Und dann ist es irgendwie, es gab noch irgendwas mal hier, in auch so irgendwo so kleine Veranstaltungen, aber es ist irgendwie so aus wie vorher.
Ja.
Und wir sind da nicht mehr, und dann steht da irgendwas an.
Ich habe ab und zu regelmäßig Satsang gehalten in einem kleinen Yoga-Zentrum hier in München in Neidhausen. Und dann ist daraus, glaube ich, nichts mehr geworden aus der Regelmäßigkeit. Ne? Ich war mal hier und dort. Ja. Das ist das Problem mit mir. Vielleicht schaffe ich es ja mal. Ich vergesse das immer. Die Regelmäßigkeit. Und ich habe es vielleicht von meinem alten Meister übernommen, der ist immer abgehauen. Er ist immer gerannt, bis er nicht mehr rennen konnte und dann haben wir ihn fassen können.